Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend, Tobias. Hi.
Andreas, wir haben ja im ersten Quartal bzw. im ersten Monat des ersten Quartals relativ viel über KI gesprochen, über die Anwendung. Es gibt unsere epische erste Videofolge, in der wir mit ChatGPT ein bisschen rumprobiert haben. Wir haben ja aber auch angekündigt, dass wir an der Stelle dann uns nochmal mit Menschen, mit Anwendern und Enablern unterhalten, die davon deutlich mehr verstehen, als wir das tun und das auch auf einer logistischen Ebene darstellen werden in Form eines Use Case, sodass der Hörer nicht mit unserem ChatGPT-Geschreibe vorlieb nehmen muss, sondern auch einen echten, richtigen, großen Anwendungsfall in der Logistik hat. Und genau diese Folge haben wir heute. Wir sind heute zu fünft in der Folge, von daher nicht erschrecken. Es gibt viele, viele Namen und viele Menschen, die uns heute Gott sei Dank hier viel erzählen werden. Und ich freue mich, dass wir hier in der Runde zusammen sind und würde jetzt der Reihe einmal nach begrüßen. Guten Abend, Jens Demuth.
Ja, schönen guten Abend. Jens Demuth, mein Name. Ich bin der Niederlassungsleiter von Kretschmar in Leipzig. Wir betreiben hier in Leipzig ein schönes, großes Gefahrstofflager. Bewirtschaften 17.000 Palettenstellplätze und Lagerlogistikfläche. Und wir setzen aktuell SDB to Excel ein, aber da kommen wir ja gleich zu.
Genau das. Das wird ein Stück weit unser Thema heute Abend werden. Als zweiten Gast begrüße ich ganz herzlich bei uns Danny Steude. Guten Abend, Danny.
Guten Abend, Tobias. Ja, mein Name ist Danny Steude. Ich bin der Vertriebskoordinator der ganzen Kretschmar-Gruppe. Sitze auch wieder Jens in Leipzig. Die Kretschmar-Gruppe an sich, ein 360-Grad-Logistiker. Kommen wir vielleicht gerade dann im Eingang nochmal dazu, was wir alles machen. Aber so viel erstmal von mir.
Super, vielen Dank, dass du da bist. Und dann an der Stelle auch noch Moin Moin Nils. Guten Abend, schön, dass du da bist.
Hi Tobias, hi Andreas. Nils Espay mein Name, gebürtig auf Düsseldorf, aber Wahlhamburger schon seit über 10 Jahren. Und ich bin sozusagen das technische Gesicht hinter SDB2Excel, der Anwendungsfall, über den wir gleich reden. Ich habe mich vor knapp drei Jahren selbstständig gemacht im Bereich im KI. Das heißt, wir machen Automatisierung mit KI, speziell auch zugeschnitten auf den Mittelstand. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Und freue mich sehr, heute hier zu sein, weil SDB2Excel tatsächlich auch so einer der ersten großen Use Cases war, die wir umgesetzt haben mit Kretschmar. Deswegen, wird spannend heute.
Ja, sehr cool. Auch dir vielen Dank für dein Dasein. Nils und ich haben uns auf dem DVZ KI Day in Frankfurt im Jahr 2025 kennengelernt. Dort hat Nils diesen Use Case einmal vorgestellt und ich fand das sehr passend für das, was wir bei uns im Podcast gerade treiben und habe Gott sei Dank einerseits den Mut gehabt, ihn anzusprechen, andererseits aber halt eben auch das große Glück, dass er sich bereit erklärt hat, darüber zu sprechen und auch noch die Kollegen von Kretschmar mit dazu zu nehmen, die dann quasi die Logistiker aus der operativen Sicht sind. Und damit wollen wir dann auch so ein Stück weit reinstarten. Ihr habt eine sehr, sehr lange Firmengeschichte. In der Vorbereitung habe ich gesehen, euch gibt's 185 Jahre lang. Ich weiß gar nicht, damit gehört ihr sicherlich zum alten Eisen der Firmen, die wir hier bei uns im Podcast haben. Und auf der Vorstellung auf eurer Seite finde ich einen ganz spannenden Satz, der dort steht. Zukunft hat Herkunft. Wir können auf eine über 185-jährige Firmengeschichte zurückblicken, in der wir uns immer wieder neu erfunden und an aktuelle Entwicklungen und Technologien angepasst haben. Fand ich einen sehr passenden Satz für den heutigen Podcast, den wir gemeinsam haben. Und Danny, vielleicht magst du mal in einem ganz kurzen Abriss vorstellen, was Kretschmar heute macht.
Ja, fast 190 Jahre, kann man jetzt sagen, weil 1836 ist ja schon eine Zahl, kommen von der rheinischen Dampfschifffahrt her über Pferdefuhrberg in Düsseldorf hin zu dem, wie gesagt, 360-Grad-Dienstleister. Das alles heutzutage in sogenannten Fachbereichen sortiert. Da kommen wir von Lagerlogistik, Transportlogistik und die sogenannte Projektlogistik, was so Spezialgeschichten sind, von der Messe bis hin zu wirklichen industriellen Großprojekten, was wir da umsetzen. Das Ganze unterfüttert, über die Jahre entwickelt mit Inhouse-Lösungen im Bereich IT, Zoll und digitale Services. Da sind wir jetzt und dann bewegen wir uns eindeutig Richtung Zukunft, Richtung Digitalisierung. Ja, das macht der Kretschmar heute und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von uns.
Sehr cool, vielen Dank. Ich denke, jetzt weiß jeder, was ihr macht, kann den operativen Bezug als Logistiker an der Stelle dann halt eben auch herleiten. Von daher starten wir rein. bevor man eine Lösung bekommt, braucht man erstmal an einer bestimmten Stelle überhaupt erstmal einen Schmerz. Wir sprechen ja dann immer gerne vom operativen Pain im Alltag. Wir hatten es vorhin schon mal einmal kurz gesagt, STB2EXE. Jens, vielleicht magst du an der Stelle einmal starten. Was war euer operativer Pain, den ihr hattet, der so stark war, euch damit zu beschäftigen, eine andere Lösung zu finden? Und zweite Frage dann dazu, wie zum Geier seid ihr an der Stelle dann auf KI gekommen?
Ja, gute Frage. Also jeder Gefahrstofflogistiker, der mit Gefahrgütern auf der Straße und Gefahrstoffen zu tun hat, hat mit Sicherheitsdatenblättern zu tun. Das ist zwar über eine REACH-Norm ein sauber definiertes Blatt, aber kann sich doch inhaltlich, ja, unterscheiden die sich unheimlich. Also da kann mal als Beispiel Wassergefährdungsklasse kann ausgeschrieben sein, da kann WGK dran stehen. Ich muss ein Sicherheitsdatenblatt, muss ich richtig lesen können, um es einstufen zu können, um zu wissen, lagere ich das richtig? Darf ich es überhaupt bei mir in der Liegenschaft einlagern? Wie läuft sowas ab? Ich bekomme ein Sicherheitsdatenblatt von dem Kunden. Wenn es nur eines ist, dann schaue ich mir das an und ziehe mir die Daten raus. Das haben wir früher in Excel händisch, mühselig uns zusammengesucht, weil es steht auch nicht immer, die Daten stehen nicht immer an derselben Stelle. Die sind untergliedert. Also sprich, wir mussten händisch rangehen, haben das übertragen in eine Excel-Liste, um dann wiederum eine zweite Instanz, also wir haben einen externen Prüfer, der uns quasi die Gefahrstoffe freigibt zur Lagerung, dem dann diese Liste geschickt und gesagt, hier, guck mal, kann ich das bei mir einlagern? Ja, das ist ein ziemlicher Aufwand, wenn man sich so ein Sicherheitsdatenblatt mal reinzieht. Ich denke mal, da wird man so, oder beziehungsweise wir haben das gemessen, wir haben da circa 8 bis 10 Minuten gebraucht, je nachdem, wie intensiv und wie gut und ausführlich das Sicherheitsdatenblatt war. Nachfolgend haben wir das Sicherheitsdatenblatt, wenn wir es freigegeben bekommen haben, dann wiederum in unser System übertragen müssen. Wenn ich das nochmal zusammenrechne, da sitzen also einmal jemand, der das händisch überträgt, das ist relativ simpel, dann eine Fachkraft, die sich diesen Datensatz quasi anschaut, die Excel-Tabelle, Freigabe erteilt und dann nochmal jemand, der das IT-mäßig händisch überträgt. Das ist ja heutzutage nicht mehr nötig, haben wir gedacht. Und mit einem guten Netzwerk sind wir dann auf Nils gekommen, der das wird er vielleicht auch gleich erzählen, schon mal so in der Art für den Kunden gemacht hat, der aber viel mehr Sicherheitsdatenblätter prüfen muss, wie jetzt ein einzelnes, was jetzt ein Sachbearbeiter bei uns auf den Tisch bekommt. Zusätzlich gibt es noch den Fall, dass unsere Stamm- oder beziehungsweise dass Sicherheitsdatenblätter sich auch während der Lagerzeit auch ändern können. Was weiß ich, da wird irgendein anderer Zusatzstoff genommen, hat eine andere Viskosität, zack, ändern sich Sicherheitsdatenblätter. Beginnt die Tippeltabeltour von vorne und wenn ich jetzt ein Produkt habe, was verschiedenste Sicherheitsdatenblätter hat, dann habe ich nicht nur ein Sicherheitsdatenblatt, da habe ich 10 auf einmal und schon ist der Sachbearbeiter damit beschäftigt, Listen zu füllen und so war es früher. Vielleicht, Nils, die Sicht, wie du das angepackt hast oder unseren Painpoint gelöst hast an der Stelle?
Gerne. Dann würde ich eventuell noch mal ganz kurz ausholen, was eigentlich bei uns so die ganze Idee war hinter der InDigital. Also was halt erstmal in erster Instanz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diesen Durchbruch, den es so gab vor 3 Jahren beim ganzen Thema ChatGPT und so weiter, das war ja nicht die Geburtsstunde von KI an sich, sondern KI gab es ja vorher schon. Also das benutzen Big Player in Firmen von Machine Learning und Co. schon seit über 10 Jahren, weit über 10 Jahren tatsächlich. Aber der Durchbruch bei ChatGPT und anderen Large Language Models hatte eben vor allem einen großen Effekt, nämlich dass KI auf einmal für alle schnell verfügbar war. Also das heißt, seit es diese Sprachmodelle gibt, ist es für Unternehmen nicht mehr unbedingt notwendig, eigene Modelle zu trainieren mit eigenen Daten, was natürlich viel zeit- und kostenintensiver ist. Das kann in gewissen Fällen natürlich immer noch Sinn machen, aber es gibt jetzt eben deutlich mehr Projekte, wo es einfach reicht, mit einem deutlich niedrigen Investitionsvolumen reinzugehen, weil man eben einfach nur, und das ist das, was wir im Kern hauptsächlich machen, mit einer Schnittstellenlösung zu einem fertigen Modell arbeiten kann. So. Und das ist im Prinzip das, was wir bei euch, bei Kretschmer gemacht haben und eben auch am Anfang für den Kunden gemacht haben, bevor wir auf euch zugekommen sind, mehr oder weniger. Der kam im Prinzip zu uns, das war ein oder ist ein Kunde von uns aus Hamburg, für den wir in erster Instanz auch einfach sehr, sehr viel alles Mögliche gemacht haben rund um den Bereich digitales Marketing. Und dann kam eben der Durchbruch bei Large Language Models, wo dann eben so ein bisschen unsere Kern-Business-Idee entstanden ist, die wir jetzt verfolgen. So. Und das haben wir diesem Kunden damals vorgestellt. Und das war ein oder ist ein Hersteller von Schaumlöschmitteln für Feuerwehren auf Flughäfen und so weiter und so fort. Und der hatte eben diesen riesen Painpoint, dass er gesagt hat, ey, ich muss immer, wenn Kunden auf mich zukommen, muss ich die ganzen Sicherheitsdaten bitte von denen durchschauen. Und das können gerne 500 bis 1000 sein. Und auf Basis dessen möchte ich dann entscheiden, okay, welches Schaumlöschmittel von mir, was ich anbiete, passt dazu. Und wenn es da keins gibt, dann habe ich eine Grundlage, um vielleicht ein neues zu entwickeln. So, das war da der Ursprungsgedanke. Und könnt ihr da was machen? So, und das war einfach so ein bisschen die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, okay, das kann man oder sollte man mit einem Large Language Model wie ChatGPT eben sehr, sehr gut abbilden können, weil man eben im Unterschied zu früher, wo es ja auch schon so Technologien gab wie OCR beispielsweise, wo man aber ganz klar feste Felder definieren musste, kann man im Unterschied dazu bei einem Large Language Model eben hingehen und kann das ganze Dokument, also das ganze Sicherheitsdatenblatt in Text zerlegen und das per API an einen Large Language Model spielen und sich dann eben per Prompt den gewünschten Output zurückgeben lassen, den man braucht. Also wie Jens schon sagte, Wassergefährdungsklasse, Lagerklasse und zwar egal, wie es da steht. Ja, und das hatte ich dann Kretschmer irgendwann mal vorgestellt, weil die Drähte zu Kretschmer einfach sehr, sehr kurz sind, weil ich da familiär auch ein Stück weit verbandelt bin. Und so, dass das ganze Thema dann auch eben für Kretschmer interessant war. Und dann haben wir im Prinzip diese Logik, die wir ja schon entwickelt haben für den Kunden aus Hamburg, haben wir im Prinzip einfach auf Kretschmer dann angewandt, wo dann vielleicht ein paar andere Informationen gefragt waren aus den Sicherheitsdatenblättern, aber im Prinzip ja von der Logik her das Ganze genau gleich funktionierte.
Genau.
Erstmal vielen Dank an der Stelle für die Antworten. Seid ihr bei Kretschmer ja auch durchaus unterwegs und Danny ist ja auch derjenige, der den Vertrieb an der Stelle dann halt eben für Kretschmer macht. Wenn du zurückschaust auf den Prozess, wie er vorher war, bist du ja derjenige, der Flächen anbietet, der Möglichkeiten sucht, halt eben dann die Flächen in den Standorten, die ihr habt, halt eben entsprechend zu vermieten. Jens hat ja jetzt gerade sehr anschaulich dargestellt, wie lange so ein Prozess dauern kann. Jetzt ist vielleicht nicht jede Anfrage dann halt eben mit Sicherheitsdatenblättern verbunden, aber lass uns mal auf diesen Use Case eingehen. Wenn das der Fall ist, weil hinten dran ja doch eine ganze Menge Arbeit dann entsteht, vielleicht an der Stelle der Querverweis, das ist halt eben genau, Andreas, wie wir damals gesprochen haben, dieser eine kleine Prozess, auf den man sich stürzt, ne, mit dem man dann halt eben bei Digitalisierung und bei der Automatisierung per KI anfangen kann. Wie ist das für dich heute jetzt mit dem neuen Prozess? Wie war es in der Vergangenheit? Du hast eine Kundenanfrage bekommen und konntest dem Kunden sagen, heute ist es entsprechend anders. Was ist da so für dich im Vertrieb der Unterschied?
Ja, für mich und meine Kollegin ist genau das der Game Changer, wie man heutzutage sagt. Wir haben es über Betreiben als Kretschmer zwei große Gefahrstoffleger, einmal in Düsseldorf und einmal in Leipzig. Beide haben natürlich eine unterschiedliche Ausrichtung. Das heißt, sie ergänzen sich sehr gut in den entsprechenden Lagerklassen. Und wenn da wirklich die große Anfrage kommt, und der Jens hat es gerade gesagt, das sind meistens nicht nur einzelne Produkte, sondern wenn die Ausschreibung kommt, dann sind da 50 plus Sicherheitsdaten da drin. Und früher ging dieser ganze Apparat dann erstmal von dem Vertrieb rüber in die Operative. Dann hat sich da jemand eingeschlossen und nach einer Woche war irgendwie klar, wie können wir es aufteilen, welches Konzept machen wir dem Kunden. Das geht relativ fix. Ich kann jetzt als Vertriebler einfach viel mehr vorher analysieren, qualifizieren, ja, so dass praktisch nur noch die Bereichsleitung, Lagerlogistik oder der Niederlassungsleiter drauf guckt, sagt, ja, check, 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 mache ich, kann ich. Hier hast du die Preisindikation und der Kunde ist viel schneller informiert. Man kann viel schneller die Konzepte aufbauen und ist viel schlagkräftiger. Ja, also die Reaktionszeit nimmt unheimlich ab.
Sehr cool. Und der Kunde kriegt dann halt eben deutlich früher sein Angebot. Und hat dann zumindest ein sehr positives Erlebnis mit euch als derjenige, der die Lagerung dann anbietet.
Ja, also tatsächlich noch ergänzend, also ich kann mich an Zeiten erinnern, vor SDB to Exe, dass wir Ausschreibungen mit wirklich einem Packen Sicherheitsdatenblättern bekommen haben und uns überlegen mussten, schaffen wir das zur Abgabezeit? Also das zu klassifizieren, man hat versucht zu clustern. Also man hat um die Sicherheitsdatenblätter natürlich einen riesen Eck gehabt, der ist komplett gelöst. Also dieses Problem habe ich nicht mehr. Und das ist, weil Danny sagt, das ist ein Game Changer, auch in der Außenwirkung zu dem ja, zu dem Kunden, der ausschreibt, habe ich natürlich eine ganz andere Außenwirkung, wenn ich innerhalb von Minuten dem sagen kann, pass auf, deine Sicherheitsdatenwerte, die kann ich. Ich habe hier einen Sicherheitsdatenwert, da habe ich vielleicht ein Problem mit, weil vielleicht das Löschmittel nicht passt oder ja, da kriegen wir dann eine Problemlösung, müssen wir dazu finden, aber ich bin sofort aussagekräftig. Das hat in Vergangenheit gut Eindruck gemacht, ja. Da waren wir schon gut erfolgreich damit.
Also durch Zufall dann auch noch zu einem Wettbewerbsvorteil gewonnen. So hat man das ja.
Ja, Zufall. Also wir haben natürlich an der Lösung gearbeitet. Die Lösung war erstmal nur für uns und das war operativ. Was sich daraus entwickelt hat, das ist das, war überraschend, das war vielleicht nicht geplant. Wir kommen nachher vielleicht auch nochmal dahin, dass wir mittlerweile auch Kunden, also Bestandskunden, das Tool gezeigt haben, die auch wiederum Lösungen mit diesem Tool haben, mit einer völlig, völlig anderen Anwendung wie wir. Wir gucken auf Lagerklasse, Löschmittel, Wassergefährdung. Ein Kunde guckt auf eine Viskosität, auf einen Inhaltsstoff, auf eine Kassnummer. Also da haben unsere Kunden schon viel, viel intensivere Lösungsansätze mit Nils dann gemeinsam. Da treten wir dann auch wieder zusammen auf, gesucht und auch gefunden. Ja.
Ist ein klassisches, fast schon Standalone-Produkt geworden bei uns jetzt. Deswegen haben wir unser Portfolio auch dann den digitalen Servicen erweitert. Weil egal, ob der Kunde jetzt beim Dienstleister lagert und es ist ein meiner Partner, die das Tool nutzen, oder er betreibt sogar selber ein Gefahrstofflager und hat selber das Problem, dass er ständig seinen Gefahrstoffkataster aktuell halten muss. Das heißt, seine Lieferanten schicken ihm auch ständig diese Revisionsdatenblätter und er hat denselben Pain wie dir.
Sehr cool. Nils, ich würde da ganz gerne nochmal technisch etwas tiefer einsteigen. Jetzt im damals Prozess hat Jens ja auch gerade gesagt, da gab es also packenweise Sicherheitsdatenblätter, die durchgeschaut werden mussten, die in Excel eingetippt werden mussten, dann bewertet werden musste und so weiter und später immer weiter. Rein technisch, Jens hat es ja, oder beziehungsweise Danny hat es auch gerade angedeutet, dass das Tool ja tendenziell auf nicht, oder andersrum, es ist nicht auf Sicherheitsdatenblätter beschränkt an sich oder an solches. Vielleicht kannst du da einmal ein bisschen auf die Logik eingehen, die quasi ab dem Moment passiert, wo der Logistiker von seinem potenziellen Kunden Unterlagen bekommt und was dann im Hintergrund abläuft, was das Tool dann am Ende macht. Vielleicht so. Klammer auf, wir haben in der ersten Folge damals so ein bisschen das Prompt Engineering bei ChatGPT gezeigt. Das hat entsprechende Grenzen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen und auflösen, was das Tool an der Stelle deutlich besser macht.
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip, um erstmal damit zu starten, in der Regel ist es so, dass wir natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht beschränkt sind unbedingt auf die Sicherheitsdatenblätter. SDB2 Excel ist jetzt ein Tool, was dazu da ist, Sicherheitsdatenblätter zu analysieren, aber wir sind natürlich auch in der Lage, andere Lösungen zu bauen, wo wir ähnlich verfahren, ja, seien es Auftragserfassung beispielsweise in der Logistik oder ist es auch eben nicht nur beschränkt auf eine Datenanalyse, man kann es auch nutzen zur Datenerstellung und so weiter. Jetzt konkret in dem Fall ist es eben so, dass jetzt ein Kunde wie Kretschmer die Sicherheitsdatenblätter bei uns hochladen kann. Also in der Basic-Lösung ist es auch so, dass wir eine eigene Plattform haben, die dann auch DSGVO-konform ist und so weiter. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu. Aber das ist einfach so unsere einfachste Lösung, dass wir eine eigene Plattform haben, wo die Kunden bei uns arbeiten können, um eben einfach dieses ganze Thema Implementierung bei uns im System so ein bisschen rauszunehmen. Wobei wir natürlich auch in der Lage sind, das direkt mit einem Kundensystem zu verbinden, wenn er das möchte. So, also das nur nebenbei. Und was der Kunde eben bei unserer Lösung jetzt einfach nur machen muss, ist eben die Sicherheitsdatenblätter, die er hat, hochzuladen. Ja? Und das können natürlich auch, wenn er möchte, nur 5 sein, das können aber im Prinzip auch 1000 sein, wenn er möchte. Also das ist schon mal eine Stärke, die das Tool einfach ausspielt, weil wenn du jetzt ein Tool wie ChatGPT einfach nur in der Oberfläche benutzt und du versuchst, da 1000 Datenblätter hochzuladen, dann wirst du keine guten Ergebnisse bekommen, weil du einfach dieses Komplexitätslevel durch sogenanntes Dokumentenparsing erstmal auflösen musst. Ja, das war das, was ich vorhin schon grob angerissen hatte, dass wir also im ersten Schritt erstmal hingehen und schnappen uns diese PDFs und zerlegen die erstmal, jede PDF natürlich für sich selbst, in reinen Text um es mal einfach zu formulieren, ja. Und dann ist der zweite Schritt, nachdem wir die Informationen aus den Datenblättern extrahiert haben, dann spielen wir diesen gesamten Text, und das ist dann eben das, wo wir die Komplexitätsebene rausgenommen haben, dieses Ganze, das ist keine PDF mehr für die KI, sondern das ist einfach nur noch Text, so. Spielen das per Schnittstelle eben an ein Large Language Model. Das muss übrigens nicht ChatGPT sein, ich will hier keine Werbung für OpenAI machen, das können auch andere Large Language Models sehr gut. War damals unser erstes Modell, mit dem wir arbeiten aber parallel auch mit mehreren. Ist eben der zweite Schritt, dass dann eben dieser Text an die KI geht und dann eben garniert mit den Prompts von wegen, was man braucht. So. Und das Schöne ist, dass dieses Prompting natürlich deutlich flexibler ist, als das früher eine reine OCR-Extraktion war, weil wir einfach nur sagen können, hey, pass auf, gib mir mal aus diesem Text hier die Wassergefährdungsklasse raus, und da muss eben nicht unbedingt irgendwo explizit Wassergefährdungsklasse stehen oder WGK. Die Sprache ist egal, es ist egal, in welcher Sektion es steht. Wir können das Ganze eben deutlich flexibler extrahieren. Oder ein gutes Beispiel ist auch Gefahrensymbole, ja, also sehr oft ist es so, dass die Gefahrensymbole, dass da nicht irgendwo explizit GHS steht oder so, sondern dass eben wirklich nur die Symbole abgebildet sind. Da kann man zum Beispiel auch einfach eine Bilderkennung nutzen und hat dann ein Verzeichnis, alles klar, das Bild ist GHS 01, 02, 03 und so weiter. Dann kriegen wir von der KI die Response eben zurück, alles klar, Wassergefährdungsklasse ist so und so, Lagerklasse ist so und so, eben diese ganzen Informationen, die gebraucht werden. Und dann sind wir im letzten Schritt eben auch völlig flexibel damit zu sagen, okay, wie wollen wir die Daten haben? Ja, also bei SDB2Excel, wie der Name schon sagt, in der Standardfassung jetzt von Kretschmer beispielsweise war es so, dass wir diese Response dann im Prinzip einfach in Spalten in der Excel einsortieren, wie der Kunde sie eben haben möchte. Und Kretschmer verarbeitet sie dann weiter an der Stelle, weil da zum Beispiel unter anderem, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Jens und Danny, noch der Brandschutzbeauftragte drüber guckt beispielsweise. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir möchten mit einer REST-API arbeiten und das Ganze direkt in ein Kundensystem reinspielen. Das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, den wir mit einem oder eine Abwandlung von SDB2Excel, die wir auch mit einem Kunden von Kretschmer umgesetzt haben. Die haben zum Beispiel gesagt, hey, wir wollen gar nicht bei euch auf der Plattform arbeiten, sondern wir wollen bei uns im System auf den Knopf drücken, und dann geht das Ganze einmal durch und wird an uns zurückgeschickt. So. Und das heißt, die Logik, die ich gerade beschrieben habe, ist genau die gleiche, was passiert, ne, mit der Schnittstelle zur KI. Aber wir haben da eben zum Beispiel noch vorgelagert eine sogenannte REST-API zum System des Kunden, dass der dann auf den Knopf drückt, dann geht das Ganze bei uns rein, durchläuft dann einmal diese Schleife, die ich gerade beschrieben habe, und dann gehen die Ergebnisse wieder an den Kunden zurück. Also da können wir auch sehr, sehr flexibel dann reagieren auf technische Anforderungen des Kunden mit der Andockung von verschiedenen Systemen. Und das ist eben zum Beispiel etwas, was mit einer reinen LLM-Lösung wie ChatGPT jetzt gar nicht möglich ist. Ne? Also man ist halt auf technischer Seite einfach deutlich flexibler unterwegs. Man kann mit viel, viel größeren Datenmengen arbeiten und kann eben auch einfach gewisse technische Loops einfach einbauen, die es bei einer reinen Nutzung von ChatGPT nicht gibt. Weil ChatGPT zum Beispiel auch nie, wenn sie jetzt einen bestimmten Wert nicht finden würde in dem Datenblatt, würde ChatGPT niemals die Response geben, hey, hier ist die Datenblattanalyse für dieses eine Sicherheitsdatenblatt, aber ich habe übrigens die Wassergefährdungsklasse nicht gefunden. Das würde da so nicht stehen, sondern das ist zum Beispiel eben auch ein Baustein, wo man gewisse Controlling-Loops einbauen muss, ja, wo wir dann zum Beispiel sagen, okay, wenn wir sehen, dass eine Sektion nicht richtig extrahiert wurde, in der dann die Wassergefährdungsklasse drin war, dann markieren wir das bitte gelb, damit dann ein Human in the Loop nochmal reingucken kann. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil eine KI, und das geben wir auch allen Kunden immer mit, natürlich Fehler machen kann, ne? Oder qua Natur Fehler macht, weil am Ende des Tages ist es ein statistisches Modell oder es gibt einen Alpha-Fehler, und dem muss man eben vorbeugen, indem man Kontrollmechanismen einbaut. Und das sind halt eben so die Dinge, die mit einem klassischen LLM einfach nicht funktionieren, weil es diese Rückkopplungsmechanismen überhaupt nicht gibt.
Genau, also wenn man sich dann vorstellen würde, der User würde an der Stelle in ChatGPT dann halt eben das erste Datenblatt hochladen und würde sich das extrahieren lassen. Das würde halt eben funktionieren, aber in so einem Thread würde es wahrscheinlich nicht funktionieren und halt eben auch nicht mit der Zuverlässigkeit, das, was du gerade sagst, dass man da halt eben dann gerade bei dem Thema Gefahrgut, was in Deutschland ja durchaus die ein oder andere Vorschrift hat und vielleicht auch die ein oder andere Konsequenz, wenn man das nicht einhält, ist das ja extrem wichtig, der KI an der Stelle dann halt eben auch ein Loop einzubauen, das Ganze nochmal zu überprüfen. Jens, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen.
Du hast genau das auf einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wollte ergänzen, dass wir mit diesem Tool auch deutlich sicherer geworden sind. Also jeder, der mal 50 Sicherheitsdatenblätter durchgeforstet hat, in Englisch, in schlecht kopiert, jeder weiß, von was ich spreche, der mit Sicherheitsdatenblättern zu tun hat, der weiß, dass irgendwann mal die Augen flimmern und KI wird nicht müde. Also das ist, wir haben dort eine 100% Trefferquote. Da gibt es keine Fehler in dem Sinne. Ja, also da Übertragungsfehler gibt es nicht mehr.
Zumal ich auch noch ergänzen möchte, dass wir ja natürlich mit DRN da auch eine sehr komfortable Oberfläche geschaffen haben. Also dieses User Interface, wie man es wieder heutzutage nennt, signalisiert einen schon alleine. Okay, ich habe alle 50 Sicherheitsdatenblätter verstanden, konnte auch alle lesen. Da geht's nach Ampelsystem oder wirft da schon den ersten Error raus und ich kann sagen, hey, hier muss ich reingehen, hier gucke ich mir sowieso den Datensatz oder das Blatt nochmal separat an. Das ist halt auch nochmal so ein Vorteil, den man klassisch bei ChatGPT eigentlich nicht hat. Ja.
Wenn man sich so anhört, jetzt war ich ein bisschen weiter weg von dem Thema, deshalb habe ich mal die Klappe gehalten, aber wenn man sich so anhört, das hört sich so an, als würdet ihr jetzt wahrscheinlich über die Zeit da eine tolle Gefahrgut-Produktdatensammlung zusammenbekommen, oder? Die man fast schon wieder anbieten kann, eventuell für jemanden, der sagt, nee, kann man nicht, okay.
Nein, absolute Datensicherheit. Auch da wird der Nils wahrscheinlich wieder mehr dazu sagen können. Also die Kunden, die mit uns arbeiten, also wir bieten dieses Tool ja auch öffentlich an. Also wir haben das nicht nur für uns, ja, also wir haben es erst für uns entwickelt. Dann hat man es den ersten Kunden, ersten Partnern mal erzählt, die waren Feuer und Flamme. Da kann man nicht hemdsärmlich hergehen und sagen, okay, komm, dann nutzt du das Tool halt einfach auch. Wir sammeln irgendwo die Daten. Geht heutzutage nicht mehr, ist auch richtig so. Also es wird einen Mini-Vertrag aufgesetzt, der schützt eigentlich die Datensicherheit. Es wird noch so die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit diesem Tool definiert und fixiert, sodass das eine runde Geschichte wird. Daten können wir damit nicht sammeln. Also der Kunde selber an sich, der die Sicherheitsdatenblätter hochlädt, sehr wohl, der kann sich seine eigene Datenbank dadurch erstellen. Nils, korrigier mich, wenn es anders ist, aber ich glaube, du sammelst die Daten nicht.
Nee, also das war ja auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir jetzt konkret bei dem Use Case, dass wir da wirklich auch mit One-Time-Sessions arbeiten. Ne? Also das heißt, wir verarbeiten einmal die Daten und dann ist das ganze Thema erledigt und der Kunde kriegt das Ganze sofort zum Download oder wie vorhin beschrieben, mal in sein eigenes System oder wie auch immer. Vielleicht hier kurz die Anmerkung, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Lösungen zu bauen, wo wir so eine Datenbank an der Stelle, ne? Wo der Kunde dann theoretisch mit dieser Datenbank, die wir mit den Daten, die wir verarbeitet haben, auch noch weiter irgendwas machen kann. Ne? Also theoretisch möglich ist das, wenn der Kunde das so möchte, klar, ne? Aber in dem Fall, nee, speichern wir da nichts, was man jetzt irgendwie weiterverarbeiten könnte.
Sehr cool. Ich glaube, damit hat man einen relativ guten Eindruck davon gewonnen, wie das am Ende bei euch funktioniert. Vielleicht nochmal zusammenfassend, vorher gab es da einen Mitarbeiter, vielleicht auch zwei, drei, ich weiß es nicht, der da jede Menge Datenblätter bekommen hat, die in die Excel übertragen musste. Wir haben jetzt so ein Stück weit gelernt, einerseits geht es deutlich schneller, andererseits nehme ich aber auch aus dem, was Nils sagt, heraus, dass es also mit einer viel, viel höheren Zuverlässigkeit läuft, was dann also auch die Daten angeht und für euch als Datenmanagement-System dann halt eben am Ende auch einen gewissen Mehrwert gibt. Die Lösung, hattest du mir jetzt gesagt, ist ja dann also angewählt ein Service. Das heißt, es gibt einen Link, wo man dann halt eben entsprechend die Daten hochladen oder die Unterlagen an der Stelle dann halt eben hochladen kann und bekommt dann entsprechenden Output, womit man ja auch so ein Stück weit überlastete IT-Abteilungen ausdribbeln kann. Ne? Ist ja dann aus Sicht des operativen Logistikers immer sehr angenehm. Ich glaube, es gibt wenige Firmen, bei denen die IT Langeweile hat und von daher ist das ja durchaus eine Lösung, wenn sie denn logischerweise in die Architektur reinpasst und abgenommen wird, die da also auch viel, viel Druck von der Leitung nimmt, gerade wenn es dann also eine externe Lösung ist, die nicht mit der REST-API angebunden wird. Finde ich den Use Case einfach super spannend, wie einfach man das an der Stelle machen kann. Es ist augenscheinlich ein kleiner Prozess, also wenn man die Prozesskette zwischen Angebot bis Kundenangebot oder bis Vertragsabschluss dann halt eben nimmt, aber ihr hattet ja am Anfang gesagt, es sind dann irgendwie 8 bis 10 Minuten für die Prüfung des Datenblattes und dann hinten nochmal für das Eintragen. Schauen wir so ein bisschen auf den messbaren Erfolg. Der Mitarbeiter, der das damals gemacht hat, der wird halt eben dann wahrscheinlich heute die Daten dort entsprechend bedienen. Wenn ihr da drauf guckt, welche messbaren Effekte neben dem, dass der anfragende Kunde sein Angebot eventuell früher bekommt, ihr weniger Probleme mit einer Timeline habt, Was sind da so, so Themen, die euch sehr positiv bei dem ganzen Projekt aufgefallen sind?
Dass diese, ja, wenn ich da antworten darf, die stupide Arbeit ist weggefallen. Also wer kontrolliert und sichert denn solche Datensätze in der Excel oder überträgt das in der Excel? Das ist eine stupide Arbeit, hat keiner gerne gemacht, war ein leidiges Muss und du musstest auch Leute einsetzen, die eine Ahnung davon hatten. Dieses Tool nutzt nicht nur eine Person bei uns, sondern jeder Sachbearbeiter, der mit Gefahrstoffen zu tun hat, hat die Möglichkeit, dort die Sicherheitsdatenblätter, die er erhalten hat, hochzuladen und einer Sicherheitsfachkraft überzuleiten in Form von einer Excel-Tabelle. Das kann jeder mittlerweile, sodass wir die einzelne qualifizierte Person nicht mehr belasten. Der kann sich jetzt wirklich wichtigen Dingen, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und so weiter widmen. Ja, also wir haben einfach eine Zeitersparnis von, ja, wenn ich das hochrechne, 10 Minuten Sicherheitsdatenblatt, bis ich es wirklich komplett wieder in meinem System drin habe, das ist innerhalb von, wenn ich es hochrechne, 10, 15 Sekunden ist das Ding erledigt. Klar, die Freigabe dauert noch ein bisschen, weil wirklich ein Mensch nochmal drüber gucken muss. Die KI ist ja auch nur so gut, wie das Sicherheitsdatenblatt ist. Da eine Fachkraft drüber gucken zu lassen über eine sauber geführte Excel-Tabelle, die in einem schönen Rahmen ist, ist ja viel leichter zu kontrollieren. Aber ansonsten die Arbeit, die mir hier operativ meine Mitarbeiter machen, das hat sich halbiert, weit halbiert. Ja, also das ist ein Riesenvorteil. Vertrieblich, klar, Danny.
Das ist direkt. Kann ich mich genauso anschließen. Ja, in der Zeit, wo halt die Kunden damit oder ich selber damit arbeite, habe ich schon, oder das System arbeitet die Sicherheitsabende da durch und ich mache schon die nächsten Akquiseanrufe oder vereinbaren die nächsten Termine. Von daher ist das ein absoluter Gewinn. Ich kann auch kurz berichten von einem unserer Kunden jetzt, der gesagt hat, ich arbeite auch damit dem demografischen Wandel entgegen. Ja, ich habe hier jemand, eine qualifizierte Fachkraft, die mir zukünftig wegbricht. Wie packe ich das in die anderen Ressourcen rein? Klar, drüber gucken muss irgendwann noch jemand, aber alleine diese stupide Arbeit, die der jetzt gesagt hat, fällt weg.
Ihr habt gerade gesagt, so ein Stück weit von der Fehlerkultur her, beziehungsweise von der Fehleranfälligkeit. Habt ihr das mal verglichen mit den Fehlern, die vorher bei menschlicher Arbeit anfallen, jetzt mit dem KI-System? Habt ihr das mal gegenübergestellt oder gibt es dazu Daten, wo man sagen kann, da sind wir besser geworden oder auf jeden Fall nicht schlechter?
Auf jeden Fall nicht schlechter, das Ausrufezeichen. Bei Kretschmann machen wir doch keine Fehler, also jetzt bitte. Also, nein.
Wir sind ja im logistischen Use Case auch.
Ja. Sowas haben wir nicht nachgehalten. Also es war ja nicht so, dass wir, wo wir noch händisch getippt haben, die Excel dann weitergeleitet haben, dass wir dann von der Sicherheitsfachkraft gesagt bekommen haben, du hast aber Mist eingetragen. Nee, das haben wir nicht gemonitort. Da gibt es keine Werte zu, aber es ist definitiv vorgekommen, dass da nochmal was nachgetragen wurde oder nochmal explizit nachgeschaut wurde. Aber richtige Zahlen, auswertbare Zahlen haben wir da nicht.
Entschuldige, wenn ich da nochmal reingehe, ja. Ran, wo du gesagt hast, Thema Gefahrgut. Ja, wir hatten, glaube ich, auch mal den Fall, weil wir die Daten ja aus dem Lagerverwaltungssystem dann auch wieder in das TMS einspielen. Und am Ende des Tages steht der LKW oder würde er irgendwo in der Kontrolle stehen und da ist irgendwo ein Komma, eine Zahl oder falsch gesetzt. Jeder weiß das. Wir sind da mit den Strafen, mit den Penalen relativ schnell, was dann an Mahnbescheid zu dir reinkommt, wenn da irgendwo was falsch gesetzt ist. Dazu ist eine kontinuierliche Verbesserung, würde ich sagen.
Ich habe mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich versuche es nochmal. Ich meinte eher den Punkt der Qualität der Sicherheitsdatenblätter. Ne? Also wenn eine Person vor ein Sicherheitsdatenblatt jetzt auf Englisch, kann ja auch gerne mal Chinesisch sein oder sonst irgendwas, da ist ja der große Vorteil der KI, dass sie das, ob Chinesisch weiß ich nicht, da müsste Nils dann reinspringen, aber auf jeden Fall in europäischen Fremdsprachen müsste sie das ja eigentlich relativ gut verstehen können und in eure Daten dann halt eben eintragen können. Aber seht ihr da eine Abweichung, dass keine Ahnung, vielleicht vorher der Mitarbeiter oder derjenige, der es gemacht hat, häufiger Rückfragen stellen musste, bei dem vorher das Sicherheitsdatenblatt kam? Oder seht ihr, wie viel dann quasi in der Übersicht, die ihr bekommt, dann halt eben gelb hinterlegt ist? Das, was Nils, glaube ich, eingangs sagte, dass das also mit dem Human in the Loop dort dann halt eben nochmal gecheckt werden muss. Ist das dann so, dass, keine Ahnung, ihr ladet 100 Datenblätter hoch und ihr müsst euch drei noch angucken oder Ungefähr einfach so grob als Orientierung, in welcher Varianz bewegt sich das?
Noch weniger. Also bei 100 würde ich, wenn überhaupt einer, also das kommt immer, das kommt auf die Qualität des Sicherheitsdatenblattes an. Und da spielt es weniger eine Rolle, ist da eine KI oder ein Mensch dahinter. Man sagt ja immer so schön, wir sind ja hier am Stammtisch gerade, shit in, shit out. Also wenn das Sicherheitsdatenblatt nicht gut ist, wird auch die KI da nicht irgendwas reininterpretieren, wäre auch fatal. Ja, also was die KI aber kombiniert, wie Nils sagte, wir können Piktogramme erkennen, wir können, ob das irgendwo in der unteren Zeile eine Wassergefährdung ist, können wir erkennen, in welcher Sprache auch immer. Die Rückfragen sind definitiv weniger geworden, aber die bleiben nicht aus. Wenn das Sicherheitsdatenblatt schlecht ist, dann bleibt das schlecht, mit oder ohne KI.
Zumal der Nils uns da auch immer sehr stark supportet hat, gerade weil wir haben es ja on the fly sozusagen gemacht, ja, wir haben ein sehr großes Volumen an Sicherheitsdatenblätter auch erstmal da reingegeben, um das Tool auch mit anzulernen. Der Nils hatte den ersten Use Case mit dem Schaumlöschmittel, klar, auch da ist schon viel drin, aber das System lernt immer weiter, stimmt's?
Ja, auf jeden Fall. Also was halt wichtig ist zu verstehen, also es kann ja auch mit der KI immer mal passieren, dass es mal ihr kennt das ja selber, Jens, denn ja auch aus dem Frontend, wenn da mal ein Error einfach kommt, sofort beim Datenblatt, kann mal passieren. Ja, also Tobias, Andreas, ich habe teilweise schon Datenblätter gesehen, das war dann im Prinzip immer nur so ein Screenshot, mehr oder weniger, was dann natürlich einfach ein Edge-Case ist, ja, und der springende Punkt ist ja am Ende des Tages, wie man dann mit solchen Fehlern umgeht, ja, und das ist ja das, was ich schon kurz beschrieben habe, wenn man im Frontend sofort sieht, okay, beim Prozessieren des Datenblatts ist ein Error passiert, dann weiß ja Kretschmer sofort, alles klar, okay, das Datenblatt müssen wir uns jetzt angucken, oder wenn wir dann die Excel aufmachen und sehen, eine Sektion wurde nicht richtig extrahiert, da haben wir einen Counter für sozusagen, weil wir kriegen dann die Fehlermeldung natürlich trotzdem zu sehen und dann markieren wir eben dieses Datenblatt gelb, dann kann der Kunde auch gucken, okay, alles klar, die und die Angaben fehlen, da muss ich nochmal drauf gucken. Ja, also Fehler passieren so, bei Menschen und bei Maschinen auch. Die Frage ist halt dann, wie man mit denen umgeht. Und wenn man die sichtbar macht und dann eben den Human in the Loop da reinschalten kann, dann kann man eben diesen Fehlern beikommen, sag ich mal. Ne, egal wie schlecht das Datenblatt ist, weil da kann man halt sagen, okay, man geht auch mal händisch rein in Zweifel.
Ja, sehr cool. Ich glaube, da haben wir jede Menge über den Use Case erfahren. Gibt es natürlich dann die Anschlussfrage an die Kretschmer-Kollegen. Was ist jetzt der nächste Case, den ihr angeht? Habt ihr da was auf der Roadmap oder?
An der Roadmap nicht. Eigentlich sind wir schon die nächste Ausbaustufe hatten wir intern schon oder beziehungsweise einen kleinen Bruder gekauft oder gemacht, weil wir in unserer Niederlassung in Neuss zum Beispiel auch ein Thema hatten mit der Analyse oder Umwandlung von Lieferscheinen in sozusagen in Scanblättern, damit wir wissen, welche Labels wir an welchen Etiketten umbringen können. Also es geht über das Warenwirtschaftssystem. Der Nils kann da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen über das Warenwirtschaftssystem des Kunden, der bei uns Produktionsüberware sozusagen einlagert, die später verkauft und später eine Ordernummer zugewiesen ist. Diese Ordernummer kennen wir aber anhand der Labels, die reingekommen sind, nicht. Wir müssen das sozusagen übersetzen und darüber haben wir sozusagen auch schon ein neues Tool aufgesetzt, was uns intern schon wieder weiterhilft in der nächsten Ausbaustufe, Nils.
Ja. Also da eine andere Lösung, anderer Anwendungsfall, aber die zugrunde liegende Logik im Prinzip die gleiche. Ne? Man hat ein gewisses Input-Format, was man irgendwie verarbeiten muss, wo eine Menge manuelle Arbeit drinsteckt und es ist einfach deutlich einfacher, das Ganze dann entsprechend zu klassifizieren. Was auf jeden Fall auch noch ein Thema vielleicht werden wird bei euch, ist ja auch automatische Auftragserfassung generell. Ne? Wenn jetzt, ihr seid jetzt keine Spedition mehr, deswegen nicht so sehr, aber für Speditionen zum Beispiel ist das halt ein Riesenthema. Ja? Irgendwelche Aufträge kommen rein per E-Mail, PDF, völlig kreuz und quer und das eben entsprechend zu klassifizieren. Ne? Auch da hat man dann eben diesen Riesenvorteil, dass der Format des Inputs erstmal egal ist, sondern ich kann ein LLM eben auf Freitext in der E-Mail draufsetzen, ja, auch auf einen Screenshot und so weiter theoretisch. Mit PDFs, wir haben einen Kunden, wo wir das ist ein Schifffahrtslogistiker, die haben dann Bill of Lading und gefühlt 15 Dokumente damit dranhängen an dem Ding. Aber das Schöne ist, man kann halt immer, also man kann mit der KI quasi von hinten nach vorne gehen, man kann die Musterdatei definieren und sagen, was brauche ich am Ende für Informationen und kann dann eben, egal welches Input-Dokument, einfach durchforsten, hey, findest du da drin irgendwas, was zu diesem Feld passt, was ich brauche? Und das macht es halt sehr, sehr flexibel in der Anwendung.
Es hört sich so an, als ob es bald keine Schnittstellen mehr gibt, Nils. Wie so eine Gott-Schnittstelle, ne?
Ja, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also wir müssen ja zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Case automatische Auftragserfassung mal kurz bleiben, dann müssten wir ja zum Beispiel auch immer dann die TMS-Provider mit ins Boot holen als dritten Akteur. Da haben wir unseren Kunden, wir haben den TMS-Provider und wir haben uns als Anbieter dieser zwischengeschalteten KI-Lösung. So. Und da gibt es aber auch mittlerweile mit den Anbietern am Markt relativ einfache Möglichkeiten, das Ganze zu realisieren. Also da ist es eigentlich schon eine Eins-mit-Sternchen-Lösung zu sagen, okay, wir setzen uns direkt mit dem TMS-Provider hin und bauen direkt eine Schnittstelle in das System rein des Kunden. Was dann meistens immer der deutlich einfachere Weg ist, ist, dass man sagt, wir bauen eine CSV oder eine XML-Datei für eine Import bei dem TMS. Also eine Importfunktion haben eigentlich alle TMS-Anbieter heutzutage, dass man da einfach eben Tabellen hochladen kann. Und da sind wir wieder bei dieser Musterdatei, die wir da einfach definieren müssen, um das Ganze umzusetzen. Man entwickelt sich nicht an einem Punkt, wo man dann nur noch eine Schnittstelle für alles hat, aber es ist halt heutzutage deutlich einfacher, das Ganze modular zu kombinieren, als es früher der Fall war. So würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich möchte ich das unterstreichen, was Nils sagt. Es sind fast keine Grenzen gesetzt. Also das haben wir als alteingesessenes Unternehmen haben wir einfach erkannt, dass wir noch ganz viele Dinge wirklich teilweise händisch machen, teilweise auch schon hochkomplex, aber und dass wir diese einfachen Handschläge, die du tagtäglich machst, dass das viel einfacher gehen kann. Und sich da mal auszutauschen mit DHN oder mit Nils, sich dorthin zu setzen, tatsächlich auch mal, ich würde jetzt sagen, ein Bier zu trinken mit Nils und einfach mal zu sagen, was machen wir denn? Der Nils hat da die Mega-Ideen und das sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe nicht, Nils, dass sie dir jetzt die Bude einrennen und du ein Bier nach dem anderen trinken musst. Ja. Aber tatsächlich, es lohnt sich, sich mit Menschen wie Nils mal auszutauschen und einfach mal zu horchen, was da aktuell auf dem Markt abgeht. Und das geht nur nach vorne gerade. Und man muss und man sollte auch dabei sein, weil es macht A, einen Riesenspaß, wenn man dafür offen ist. Und man hat einfach eine Ersparnis, weil es schneller und besser und einfacher gehen kann.
Ja, genau. Sorry, Danny, sag du erstmal.
Ich wollte das nur noch mal mit einem Kretschmer-Satz unterschreiben, weil der Tobias das eingangs erwähnt hat. Ein zweites Credo in der Kretschmer-Welt heißt, wir schaffen Freiräume. Ja, und gerade darum geht's ja, die KI langsam in die Logistik zu bringen mit einfachen Anwendungsfällen. Und da sind wir froh, dass wir da wieder eine Vorreiterposition einnehmen können zwischen all den Dienstleistern, die es am Markt gibt. Ja, genau das tun wir damit. Einfach wieder vorne dabei sein, mitmachen. Das ist Kretschmer, glaube ich.
Ja, da darf ich noch mal ganz kurz ergänzen zu mir. Also es macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen als Unternehmen. So, ne? Also wir sind weit davon entfernt, als der in Digital zu sagen, hey, KI ist jetzt der Magier für alles und alle eure Probleme sind gelöst, aber es ist aus unserer Sicht halt auf jeden Fall ein Fehler von vornherein zu sagen, nee, das ist nichts für uns. Ne? Also da mal sich vielleicht ein paar Prozesse anzugucken, wo man sagt, hey, das könnte ich mir gut vorstellen, hier könnte ich eine Menge Zeit sparen, dann würde ich jetzt nie behaupten, zu 100% garantiert haben wir die perfekte Lösung für euch oder das müssen auch nicht mal wir sein, das können auch andere Anbieter sein, das kann auch ChatGPT einfach nur sein. Ne? Aber es kann auch passieren, dass man natürlich einen Punkt hat, wo man sagt, okay, hier von der Datengrundlage etc. pp. Passt es einfach nicht. Ne? Also wie gesagt, geht gar nicht darum zu sagen, das ist ein Heilmittel für alles, aber ja, es ist einfach wichtig, sich auf jeden Fall mal seinen Prozessen gewahr zu werden, wo man Potenziale sieht und dann eben zu schauen, wie man es vielleicht umsetzen kann mit dem Riesenpotenzial, was KI nun mal hat, theoretisch.
Genau, das Potenzial ist riesig, ne? Aber es geht halt eben dann am Ende genau wie ja, ihr beide ja dann bei Kretschmer zeigt, darum halt eben dann anzufangen und zu schauen, es sich langsam vorzuarbeiten. Wir werden sicherlich irgendwo die Grenze erreichen. Aktuell, glaube ich, ist schwierig abzusehen, wo das dann halt eben mal ist. Aber bis dahin müssen wir uns dann erst mit solchen kleinen Prozessen und der Aneinanderkettung vieler kleiner Prozesse dann halt eben heranarbeiten.
Insofern. So wie du sagst, ja, die werden irgendwann die Grenzen erreichen. So klein ist aber auch die Hürde, dort einzusteigen.
Ja.
Also
ja, genau.
Das ist das Interessante an der ganzen Nummer. Ja, bin ich völlig bei dir. Ja.
Man bekommt euren Enthusiasmus für das Thema mit. Das hat dir sehr gut rübergebracht, auch mit so einem kleinen Prozess. Deswegen fand ich das so schön, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier in den Podcast zu kommen und genau darüber zu erklären oder zu erzählen, weil es halt eben am Ende echt ein wirklich ganz, ganz kleiner Prozess ist. Ne? Also es geht um das Hochladen von Sicherheitsdatenblättern und dem Auslesen der Informationen dahinter, was Nils dann in Kooperation mit euch technisch lösen konnte. Insofern, sehr cool. Wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir am Ende auch nochmal unsere obligatorische letzte Frage an unsere Gäste stellen, bevor wir dann aussteigen. Die wollen wir auch an euch stellen. Jetzt sind wir drei im Podcast, das heißt, es gibt dann gleich drei Antworten dazu. Insofern die Frage einmal an euch gesammelt. Welches Medium, sei es ein Buch, ein Film, ein Podcast, eine Wissensquelle, eine Person, ein was auch immer, hat euch einen Impuls geliefert, den ihr an der Stelle gerne unseren Hörern weitergeben möchtet? Jens, vielleicht magst du starten.
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach. Ich möchte es gar nicht an einem Buch festmachen, wobei die bekannten Bücher, Big Five for Life und solche Geschichten, klar, liest man auf jeden Fall. Für mich ist aber, Netzwerk ist für mich unheimlich wichtig. Und da empfehle ich jedem, ein gutes Netzwerk zu haben. Mir hat kürzlich einer aus dem Netzwerk, ein guter bekannter Freund, gesagt, dass man im Leben, dass er mehr Menschen sammeln würde. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, trifft es aber ziemlich gut. Man trifft in dem Netzwerk viele Leute und es gibt nur eine Handvoll oder ein paar, die einen auch wirklich abholen, die einen inspirieren. Und mit denen was aufzubauen, mit denen was zu bewegen, das inspiriert mich. Und da würde ich auch jedem empfehlen, geht in Netzwerke, könnt mit jedem gut sprechen, aber wenn da einer ist, der euch interessiert, geht ein bisschen tiefer und das holt einen ab. Mich jedenfalls.
Sehr gut.
Ja.
Danny, magst du weitermachen?
Schließe ich mich sofort an. Ich kann das Jens genauso bestätigen. Ich rede da auch immer mit den Mentoren in meinem Netzwerk, in meinem Kreis. Da bin ich froh, dass zum Beispiel einer dabei ist hier, der Jens. Ja, ist einer meiner Mentoren hier in Leipzig, das darf ich ruhig sagen. Darunter aber auch noch der Inhaber unseres Logistikunternehmens oder auch der jetzige Geschäftsführer, die mich da an die Hand nehmen und mir ein bisschen mehr über die Lebensschule, nicht nur beruflich, sondern auch mit ihrer Lebensweise beiseite stehen. Darüber hinaus es sind natürlich auch so Podcasts, wenn du mich gefragt hast, so Creator für mich eine Wissensquelle, wo ich immer wieder so Leuten wie Tobias Beck zuhöre mit emotionalen Sachen, die mich wirklich anzünden, ja, die mir so den Weg mitbringen und ein bisschen mehr Verständnis fürs Leben haben, oder Dieter Lange, der macht es auf einer ganz anderen Art, aber auch sehr tief. Ja.
Und zum Abschluss dann gerne noch die Antwort von Nils.
Ja, also ich würde an der Stelle, ich habe da Gedanken zu gemacht und war tatsächlich am Ende des Tages so ein bisschen beim Medium-Podcast als Ganzes tatsächlich, was ich jetzt nicht sage, weil ich gerade in einem Podcast bin, aber so, es ist bei mir halt wirklich so, dass einfach dieses Medium komplett so die Art und Weise, wie ich halt, ich sag mal, Wissen mir hole oder Informationen generiere zu gewissen Dingen, einfach komplett revolutioniert hat, sage ich jetzt mal, ist ein großes Wort, aber ich höre jetzt Podcast seit, ich würde sagen, 10 Jahren oder so, und also ich höre mittlerweile, ich höre mehr Podcasts, als ich Musik höre, beispielsweise. Ich höre das beim Saubermachen, beim Laufen, ich fahre mit der Bahn irgendwo hin. Ich höre super viel Podcasts. Früher zum Beispiel habe ich sehr, sehr viele Dokus geguckt zu gewissen Dingen, also sei es jetzt Wissen allgemein oder auch zu tagesaktuellen Themen, Nachrichten und so weiter. Aber ich könnte ja gar nicht den ganzen Tag vor der Glotze sitzen. So. Und also ich bin immer super, super interessiert daran, einfach wenn jetzt mal irgendwas tagesaktuell passiert. Ich habe morgens auch eine Morgenroutine, dass ich mir eigentlich immer erstmal Deutschlandfunk Nachrichten anhöre morgens, wenn ich aufstehe, so ein bisschen einfach, dass man einfach so den Tag startet, so ein bisschen mit Informationsfluss, sage ich mal. Und das sind einfach Sachen, also die könnte ich in der Fülle gar nicht machen mit einem anderen Medium, weil ich ja, wie gesagt, das ist einfach ein ständiger Begleiter für mich, und ich habe dadurch einfach, seit ich das jetzt nutze als Medium, ein viel, viel größeres Potenzial, mir irgendwas anzuhören, wo ich Interesse dran habe. Also das müssen jetzt auch keine Nachrichten sein oder Wissen, das kann auch ein Fußball-Podcast sein oder was weiß ich, aber einfach, also einfach, dass man diese Möglichkeit hat, Informationen in der Masse aufzunehmen, ist halt durch Podcast total neu, und deswegen bin ich einfach ein riesen Fan des Formats generell.
Würde ich aus meiner Sicht auch unterstreichen. Ja, genau, das war der Grund, weswegen wir damals angefangen haben. Insofern, ja, vielen lieben Dank für eure coolen Antworten dazu. Wir packen euch die natürlich unten in die Shownotes. Und wir packen euch auch natürlich den Kontakt zu Nils, Danny und Jens auch unten in die Shownotes, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht selber eine Idee habt, wenn ihr mit Nils mal ein Bier trinken wollt. Haben wir jetzt im Podcast gelernt. Insofern werdet ihr dort die Kontakte finden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Es war super kurzweilig, sehr interessant, dort reinzuschauen in euren sehr konkreten Use Case, den ihr mitgebracht habt, den ihr unseren Hörern mitgebracht habt. Insofern vielen Dank für eure Zeit. Und ja, liebe Hörer, bei euch vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, wir haben euch einiges mitgebracht, was ihr verwenden könnt. Und wie gesagt, alles unten in den Shownotes. In diesem Sinne, verabschiede ich mich ganz herzlich, verabschiede ich mich an die Runde, an euch, liebe Hörer, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke und ciao, ciao.